Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Heute mit einer Spezial-Sommerfolge mit unseren Experten, unser Mann in Thailand. Hallo Marco.
Hallo.
Und der Matthias ist natürlich auch wieder am Start. Hi Matthias.
Gute, ihr zwei.
Und wir widmen uns heute der Jugendarbeit der Eintracht, schauen auf, was läuft da gerade gut, was läuft vielleicht auch weniger gut, blicken ein bisschen auf die Vergangenheit, auf den Ist-Zustand und auf die Zukunft, auf die größten Talente, die wir gerade haben und beleuchten auch, was sind die Pros, was sind die Kontras von unserer zweiten Mannschaft, unserer U21, und wollen euch da einfach mal einen Überblick geben, wobei Marco und Matthias da ganz tief im Thema sind und ich die Rolle des Beobachters einnehme und die hoffentlich einigermaßen klugen Fragen stelle, denn wir gehen mal davon aus, dass nicht jeder ganz so tief im Jugendbereich, Nachwuchsbereich der Eintracht drin ist wie Marco und Matthias, aber dafür sind sie ja heute da, um uns die Höhle des Dunkle zu erleuchten sozusagen. Und wir wollten direkt einmal anfangen mit unserer U21 und die Sinnhaftigkeit einer zweiten Mannschaft beleuchten, die, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, aus der Regionalliga Südwest abgestiegen ist in dieser Saison und dann in der fünfklassigen Oberliga antritt nächstes Jahr. Und wir sprechen ja hier über den ältesten Jahrgang der Eintracht. Also wie bewertet ihr diesen Abstieg und was kann die zweite Mannschaft denn vielleicht trotzdem einem Jugendspieler des ältesten Jahrgangs geben? Warum ist das vielleicht trotzdem attraktiv, gerade bei der Eintracht in dieser Mannschaft zu sein? Matthias, fang gerne mal an.
Also ich kann ja kurz erwähnen, wie wir zu der Idee zu dieser Folge kamen. Also so ausschlaggebend für mich war dann nochmal dieser Wechsel von Mandic aus der U19, den wir dann an den Club wieder abgeben und gefühlt einen Jugendspieler vor seinem Peak zu einem anderen Verein gehen lassen. Und natürlich der Abstieg der U21, der zu kompletten Unzeit kommt, weil wir hinten dran halt wirklich hoch veranlagte Talente haben. Seit langem wieder einmal. Den kann man halt eine Oberliga schwer verkaufen und auch wenn der Umstieg zum Herrenbereich schon ein großes Thema ist, ist dann schade. Die Youth League rettet uns da ein bisschen, diesen Top-Talenten schon eine Bühne zu geben und auch qualitativ hohe Spiele anbieten zu können. Aber mein Bedenken war schon immer bei der Wiedereinführung der zweiten Mannschaft, ganz oder gar nicht. Wenn ein Spieler sehr hoch veranlagt ist, dann schafft er es teilweise, diesen Step zu überspringen. Mit uns haben ja dann mehrere Vereine sogar diesen Verzicht auf diese zweite Mannschaft genommen und fuhren damit gut, ja. Ich fand den Einstieg unserer zweiten Mannschaft fand ich wieder gut. Das hat gefruchtet und so, dann wurde schon viel bewegt und grundsolide wurde da auch aufgebaut über jetzt 3 Jahre. Dieser Abstieg ist halt, der wurde dann auch gefühlt einfach auch hingenommen. Man hat keine externen Neuzugänge dazugeholt, hat mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft, hat quasi eine A-Jugend Plus aufs Feld gestellt, ohne Opa auf dem Platz. Ja. Der ein bisschen die Mannschaft führen kann und lenken kann, wurde vorher in den Saison ein bisschen anders angegangen. Ja? Da war die Altersstruktur ein wenig anders. Auf diesen Trichter ist man jetzt wohl schon ein bisschen gekommen. Man hat jetzt Benjamin Kirschhoff als wirklich starken Regionalliga-Verteidiger geholt. Das ist der Bruder von Jan Kirschhoff, ehemaliger Bundesligaspieler. Also der hat eine sehr gute Regionalliga-Saison gespielt. Der wird jetzt quasi dann der Papa in der Mannschaft werden mit 30. Da fehlt mir aber trotzdem noch zumindest ein Zweiter, der dann so ein bisschen die Mannschaft an die Hand nehmen kann. Die jungen Wilden, die sollen losgelassen werden, aber ich bin der Meinung, dass dass erfahrene Leute trotzdem jungen Spielern immer noch was mitgeben können.
Ich würde einmal die Frage dazu stellen, auch wenn alle Fans von Drittligavereinen, Traditionsvereinen das natürlich hassen, dass viele zweite Mannschaften in die dritte Liga kommen, aber wenn ich jetzt Laie bin und denke mir so, okay, was ist denn der beste Schritt? Also wenn ein junger Spieler, der sehr gut ist, immerhin dritte Liga spielen kann, durchgängig, das ist ja Vollprofitum, dann ist der Step zu einer Erstligamannschaft, auch wenn sie in der Spitzengruppe der Bundesliga angesiedelt ist, ja ein etwas kleinerer, als wenn ich jetzt Regionalliga oder gerade nur Oberliga spiele. Also sollte das nicht einfach oder ist das ein ausgegebenes Ziel der Eintracht, dass man eigentlich dritte Liga spielen will?
Ich glaube, die Strukturen geben es einfach nicht her. Ja, ich wohne ja in Dreieich. Das Stadion ist halt einfach für so Ligen gar nicht ausgelegt. Also eine Fantrennung stelle ich mir da sehr schwierig vor. Also deswegen gab es ja die Duelle gegen unsere Freunde von der anderen Main-Seite dann nicht in Dreieich. Daher sind die Strukturen wahrscheinlich gar nicht hergegeben. Für mich würde halt oben mitspielen in der Regionalliga könnte reichen, meiner Meinung nach. Ja, es gibt ja sehr wenige Beispiele, die halt dann wirklich dritte Liga spielen, was dann den Aufwand und die Kosten natürlich nochmal extrem weiter steigen lässt. Natürlich wäre aber das ein Traum. Wie du sagst, das ist genau der Punkt. Ein Schritt von dritte Liga in erste Liga ist ja ein viel einfacher. Ich weiß nicht, Leute, die gekickt haben und noch früher das System mit erster und zweiter Mannschaft kennt, wenn man dann quasi bei der zweiten Mannschaft gekickt hat, hat man sich teilweise den Niveau dann auch angepasst. Und so ist das ja dann in diesen Bereichen teilweise auch. Ja, aber ein Abstieg in die Oberliga ist halt, das kann einfach nicht die Idee sein, ja. Hoffenheim zum Beispiel, die ist da extrem, verstärkt die zweite Mannschaft extrem mit externen Zugängen. Ja? Teilweise aus dem Ausland hochveranlagte Spieler. Die Folge daraus ist natürlich dieser Aufstieg. Freiburg kann man natürlich immer noch mal so ein bisschen ausklammern. Da basiert das ganze System ja mehr oder weniger auf die Jugend. Und somit kriegst du auch, hast du es viel einfacher, Spielpraxis den Spielern anbieten zu können, ja.
Und das System in Freiburg ist auch schon, weiß ich, 20 Jahre alt oder so. Also das ist ja schon ewig. Die Strukturen sind so gewachsen dort. Du hast auch die Ruhe, die du nicht in Frankfurt nicht hast. Das ist absolut.
Das ist ein Standortvorteil theoretisch oder ein Medienvorteil, sagen wir es mal so.
Ist denn nicht, wirklich
nicht nur Medien, auch wir wissen alle, als wir 16, 17, 18 waren, da sind auch Eindrücke von außen sehr entscheidend. Also man geht halt mal gerne dann feiern oder so. Ich glaube nicht, dass du in Freiburg so viele Möglichkeiten hast.
Mhm.
Ja, ach, das würde ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das Thema ist. Du musst einfach, ich glaube, du müsstest aggressiver teilweise hier im Rhein-Main-Gebiet auftreten. Also wenn ich sehe, dass halt Mainz sehr viel abgrast, was dann sehr nah an unsere Regionen rankommt oder auch den Anfang der bayerischen Grenze in Aschaffenburg oder so, den verpennen wir da teilweise sehr. Und das ist dann halt schade. Ja.
Wie würdet ihr denn bevor wir jetzt gleich auch nochmal, was macht die Eintracht vielleicht noch nicht so gut, das können wir gerade im Vergleich zu anderen Vereinen dann noch in Ruhe besprechen. Aber was ist denn jetzt eigentlich, gibt es ein erklärtes Ziel von Krösche, von Hardung für die U21? Was soll die können, was soll die leisten? Wurde schon gesagt, direkter Wiederaufstieg und Durchlässigkeit für den Profibereich erhöhen. Also ist das, was man sich auf die Fahne schreibt, eigentlich überhaupt sinnvoll oder beziehungsweise realistisch zu erreichen in den nächsten Jahren? Weil Stand jetzt ist es ja nun mal fünfte Liga.
Also erklärtes Ziel, was immer ausgegeben wird, ist, die Jugendspieler in den Profibereich zu bringen. Egal ob bei der Eintracht oder bei anderen Vereinen. Aber ich bin fest der Überzeugung, dass nur der direkte Wiederaufstieg das Ziel sein kann und muss. Ich weiß aber nicht, ob das so krass formuliert wird nach außen.
Meiner Meinung nach muss man das ganz klar ausgeben, auch an die Spieler. Natürlich muss man die Strukturen schaffen dafür. Aber wenn ich mir die Mannschaft jetzt anschaue, die jetzt aktuell so steht, muss das eigentlich auch drin sein. Ja? Wie erwähnt, eben Kirchhoff hinten in der Verteidigung, dann haben wir Dumbia, der letztes Jahr eine ganz gute Saison gespielt hat als Innenverteidiger. Osei kommt aus der U19 hoch. Harangi haben wir noch. Bekir ist, denke ich, wird ein paar Einsätze bekommen nach seiner Verletzung. Der wird dann aufgebaut. Da Noah Fenjö ist immer noch bei uns im Kader. Ich denke, der wird dann auch viel Spielzeit bekommen. Dann haben wir einen hochveranlagten Spieler aus der Regionalliga geholt. Ich glaube, aus Erfurt. Malou. Oder so in diese.
Ja, genau.
Ich denke, der hat auch, soweit ich weiß, hat einen Profivertrag und soll aufgebaut werden in der U21.
Genau, genau.
Ob das dann funktioniert, ist aber auch schon 20. Ob das funktioniert, weiß man dann nicht. Yildirim kam letztes Jahr zur Winterpause mit 20 Jahren, das sehe ich auch sehr stark. Marvin Dils aus der U19 kommt hoch, wird, ich denke, viele Einsätze bekommen. Also da kann man auch Hoffnung haben, dass es US Junior-Nationalspieler hochveranlagt. Da sehe ich schon Möglichkeiten, dass er sogar den Step bei uns vielleicht sogar schaffen kann. Natürlich als Offensivspieler immer noch ein bisschen schwieriger. Aber es gibt auch positive Beispiele noch. Wir haben Jonas Bauer aus der zweiten Liga Regensburg. Er hat zumindest Zweitliga-Einsätze gehabt bei Regensburg, paar Minuten. Hat viele gute Oberligaspiele gemacht und schon in jungen Jahren da, ich glaube, über zwei Saisonen mindestens zweistellig getroffen. Ist dann auch wirklich ein guter Mann. Dann halt Alex Duffitt, viele Einsätze bekommen. Inanoglu ist immer noch da. Wenn er bleibt, schießt er die Oberliga da kaputt. Und hinten dran hast du noch Alaoui. Staroid hat letztes Jahr 5 Tore gemacht, 2 vorgelegt. Galsusa weiß ich aktuell nicht, ob er jetzt einen Vertrag bekommen hat oder ob er noch wechselt. Weil eigentlich läuft der Vertrag aus, meinen Infos zufolge. Aber er ist jetzt 18 geworden und es gab noch keine Meldung von einer Verlängerung oder es gab, glaube ich, 2024 gab es eine Meldung, dass er seinen Vertrag langfristig verlängert hätte, aber man hört aktuell nichts und sieht auch nicht, ob er im Kader ist oder.
Also das waren alles Spieler, die potenziell nächste Saison in unserer U21 spielen könnten oder sehr wahrscheinlich spielen werden.
Also aber die werden alle im Kader sein und auch viele Einsätze bekommen. Und das waren jetzt hervorgehoben, die Spieler, die Leistungsträger sein werden und auf jeden Fall in der Oberliga eine gute Rolle spielen werden.
Okay. Dann ist es ja, wir haben ja im Vorgespräch, das klingt ja vielversprechend, aber es ist trotzdem das Niveau fünfte Liga für vierte Liga Aufstieg. So, also geplant. Und wie hot das dann ist für jemanden, wenn er vielleicht auch einen Drittliga-Vollprofi-Vertrag bekommen kann oder vielleicht bei einem Aufsteiger in die zweite Liga unterschreiben kann, das wird sich dann zeigen. Wie seht ihr denn die Chance auf Durchlässigkeit? Also im Vorgespräch ist ja ein Name gefallen, der uns allen direkt eingefallen ist, so als letztes Gesicht der Eintracht, das war ja Eamon Barkok, so irgendwie da hochgekommen ist. Wie schätzt ihr denn die Chancen auf Durchlässigkeit generell ein bei uns, weil die Diskrepanz ja sehr weit, sehr groß ist zwischen Bundesliga-Spitzenmannschaft und fünfter Liga. Also gibt es da vielleicht zwei, drei, ist das auch vom Verein, von der Profi-Abteilung gewollt? Oder gibt es da eigentlich gar keine möglichen Kaderplätze zumindest mal?
Ja, ich denke, als Verantwortlicher bei Eintracht Frankfurt würde man argumentieren, dass ja viele Spieler aus den letzten U21-Mannschaften auch geschafft haben. Ja, also gerade in der ersten Oberliga-Saison waren ja dann viel, also Baum wurde halt verliehen, Collins spielt jetzt bei uns in der ersten Mannschaft, Futkoi spielt zweite Liga und auch die, selbst diese Saison, Ramming geht jetzt wahrscheinlich mit 18 nach England, gut, ist auch in London geboren, das Argument ist wahrscheinlich auch trotzdem auch noch, dass man Spieler in den Profifußball führen kann, ja, wie auch im Vorgespräch erwähnt, Wenig geht in die zweite Liga zu Ulm, Kolbe geht in die dritte Liga nach Sandhausen, Kiala geht nach Aachen, die dritte Liga. Also man kann Spielern schon eine Perspektive zeigen. Du wechselst zu uns als mehr oder weniger als einer, der es noch nicht geschafft hat, sich im höherklassigen Fußball zu etablieren. Nachdem du bei uns warst, gehst du dann aber oder kommst du dann in den hochklassigen Fußball. Ja? Da haben ja schon viele Spieler und Argumente für diese ja, auf der Habenseite von den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt. Nur halt für die erste Liga ist das natürlich nochmal eine andere Hausmarke.
Ja. Genau, Marco, wie bewertest du die Situation?
Erste Liga ist eine Sache, wenn man in Augsburg oder Mainz spielt. Aber wir haben ja schon ganz andere Ambitionen. Unsere Position in der ersten Mannschaft ist international. So Fälle wie Collins wird es vermutlich sehr, sehr selten geben. Man hat auch gesehen, Baum ist erstmal ein Jahr nach Elversberg in die zweite Liga gegangen. Das ist fast normal, dass man diesen Zwischenstep gehen muss, weil einfach das Gap zwischen vierte, fünfte Liga zu internationalem Fußball zu groß ist.
Müsste ich jetzt mal die Gegenfrage stellen, was machen denn andere Vereine, die auch dann und wann mal ins Internationale reinschnuppern, Freiburg, Mainz, was machen die denn anders oder besser oder was haben die in der Vergangenheit viel besser gemacht, wovon sie heute noch zehren, im Vergleich zur Eintracht? Also da hat man ja schon das Gefühl, da kommt gefühlt immer einer nach.
Also das ist wahrscheinlich auch eine gute Frage. Also jetzt gerade, wenn ich mir Mainz anschaue, ja, das ist halt, da ist in fast jeder U-Nationalmannschaft sind Mainzer mit vertreten. Und meiner Meinung nach, der Anspruch von Eintracht Frankfurt muss auch einfach sein, dass wir in diesen U-Nationalmannschaften immer einen stellen, ja, und nicht ein Konkurrent, der paar Kilometer weiter agiert. Natürlich gibt es da so ein bisschen einen Standortvorteil wieder ein Vorteil, dass man nicht so hoch in der Tabellenregion spielt. Wobei das ja sich in den letzten Jahren auch relativiert hat. Also, aber wenn man sieht, ein Burkhardt, ein Viper jetzt, das ist schon krass. Kruder,
Nebel, Zentner.
Ja, ja. Jetzt der Keeper, der gegen uns gespielt hat, den fand ich auch gar nicht schlecht. Die kommen da einfach aus nichts und spielen auf einer Bundesliga. Und auf unserer Habenseite siehst du dann den alten Eamon Barcock. Elias Baum jetzt ganz langer Zeit mal. Aber was ist...
Aber der hat jetzt auch noch keine Bundesliga-Saison gespielt, ne? Und hat auch harte Konkurrenz. Also das bleibt jetzt immer noch abzuwarten, was aus ihm wird. Also er ist ja jetzt kein gestandener Erstligaspieler.
Nee, teilweise ist halt so, wenn Spieler sehr hoch veranlagt sind, dann werden die halt schon, dann sind die Bayern oder Dortmund schon bei uns an Spielern dran und holen die dann noch ja, in der C-Jugend oder so, was wir gar nicht dann direkt mitbekommen. Jetzt bei der, ich glaube, bei der U17 war dann so das Ausnahmetalent Karl, der kommt, glaube ich, aus Aschaffenburg, war in der Jugend auch bei uns und spielt bei den Bayern aktuell. Und die haben dann, haben den dann direkt gekrallt, ja. Da muss man halt Acht geben, dass man gerade in so jungen Jahren die Spieler beieinander hält, ja.
In der Vergangenheit auch Süle zum Beispiel.
Aber jetzt auch wieder ein Beispiel, Abraha geht von der U17 nach Hoffenheim, ja, was auch ein Thema ist, wo man denkt, ja, muss das sein? Kann man so einen Spieler nicht halten? Ist auch U-Nationalspieler in Deutschland.
Was ist denn, glaubt ihr, dass die Spieler da mit Berater oder Familie, irgendwie werden sie sich ja beraten, einfach, dass für die sportliche Perspektive das Ausschlaggebende ist? Oder ist Frankfurt vielleicht also da wird ja auch schon Geld bezahlt, hat Frankfurt da irgendwie ein Limit sich gesetzt? Also was sind so Gründe für die Abgänge? Glaubt ihr einfach, dass es die mangelnde sportliche Perspektive ist? Weil ich meine, wenn du zum FC Barcelona wechselst, ist die Chance, dass du ja durchrutschst und der nächste Pedri wirst oder kurz sowas wie Ansu Fati es mal war, ja noch viel geringer als in Frankfurt.
Ja gut, so ein Barcelona-Wechsel ist jetzt, sag ich mal, ist ja nochmal ein anderes Thema. Also man, wie heißt der, Noah Darwish oder so, der zu Barca gewechselt ist, genau. Aus Freiburg. Der wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit in der Bundesliga landen, also Stuttgart ist da ganz heiß dran. Mhm. Also hat sich ja gelohnt, sage ich mal. Hat er eine gute Ausbildung genossen, zumindest 2 Jahre. Und du kommst halt von Barcelona, also hast dein Standing hat sich ja dann schon erhöht, ja. Das denke ich schon. Wie seine Zukunft aussieht, das ist dann halt schwer vorauszusagen, aber nein, das, man muss schon sagen, ich hab eine Doku über das Hoffenheim Nachwuchsleistungszentrum gesehen. Das ist natürlich auch alles top, ja, muss man schon sagen. Also, wenn man eine Top-Ausbildung will und, wie Marco schon so ein bisschen erwähnt, ja, ein ruhigeres Umfeld, also da in Hoffenheim oder rundherum Hoffenheim, wird es schon schwieriger, auf die Rolle zu gehen. Ja, das ist schon, wenn man sich nur auf diesen Profifußball, auf dieses Ziel geht, ist das schon keine schlechte Wahl. Also wenn ich jetzt einen Jungen hätte, müsste ich schon viele Argumente bringen und ihm das ausreden, dass er nach Hoffenheim geht. Ja?
Und die Ausbildung des NLZ in Leipzig toppt das nochmal.
Gut, dann natürlich, da ist halt am Ende die Kohle, ja, was ausschlaggebend
natürlich,
ist. Ja,
natürlich, aber die auch die Umstände, die unter denen du trainierst und gefördert wirst, sind next level. Das ist, die haben da so viel Geld reingebuttert, dass das wirklich Profibedingungen schon in der Jugend sind.
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr die Doku kennt. Ich glaube, die wurde von Sky dann damals rausgehauen, in frühen Anfängen von RB. Da haben sie dann im Keller hatten so eine Sprintbahn in höchsten Ansprüchen. Und Tim Lobinger, ehemaliger Stabhochspringer, war Trainer dann, war Sprinttrainer für die Jugendspieler. Und also total. Das ist halt das, was ich sage, dass wenn halt sehr viel Geld dahinter ist, dann hast du natürlich auch trotzdem mehr Möglichkeiten, muss man schon sagen, ja. Auch wenn unser NLZ natürlich auch hohen Ansprüchen unterliegt oder da sind, gibt es teilweise nochmal Steigerungen, denke ich, ja. Das muss man schon sagen. Und natürlich ist es immer noch schwierig, dass der Standort nicht der gleiche ist wie von den Profis. Wer schon mal vom Riederwald Richtung Stadion gefahren ist, da kann man halt auch, da fährt man fast nach Hoffenheim in der Zeit, ja, im Berufsverkehr. Das ist halt
Ja, der Standort ist ganz entscheidend. Also gerade der Riederwald reicht eigentlich nicht mehr, sagen wir mal, ab der U17. Es reicht nicht mehr. Auch, du hast es ja auch schon erwähnt, Matthias, Jugendspieler aus dem Ausland. Ja, wo sollen die denn hin? Ja, es gibt nicht genug Internatsplätze bei uns. Ich glaube, selbst Sandhausen hat mehr Internatsplätze in der Jugend zur Verfügung als die Eintracht. Wir arbeiten noch immer mit Gastfamilien. Das ist so oldschool. Das geht nicht. Eigentlich müsste man ab der U17 wahrscheinlich auswandern nach Dreieich, wenn da noch Platz ist. Und alles, die Jugend ab der U17 in Dreieich bündeln.
Ja, aber das kann ich hier schon sagen. Es gab sogar ja mal Pläne der Eintracht, so ein chinesisches Zentrum oder Leistungszentrum da zu etablieren in Dreieich. Da chinesische Jugendspieler aufzubauen und sowas. Aber der Platz ist, glaube ich, ein großes Thema. Da gab es dann auch Verhandlungen und das... Da ist, glaube ich, auch keine Kapazität. Also eigentlich rumherum oder rundherum sind Felder und meiner Meinung nach wäre Platz da. Ich weiß nicht, das sind ja dann immer dann wahrscheinlich wieder politische Themen. Wobei Hans Nolte hier aus Dreieich auch bei uns im Aufsichtsrat sollte da eigentlich so ein bisschen eine kleine Stimme haben, ja.
Wenn Felder zum Verkauf stehen, ich glaube, bevor ein Bauer ein Stück Land verkauft, hackt er sich lieber ein Bein ab. Das ist jetzt aber nur aus der Ferne beobachtet. Also stoßen wir aktuell auch an Kapazitätsgrenzen, an Infrastrukturgrenzen, sowohl räumlich als auch finanziell, weil Frankfurt ja nicht gewillt ist, offensichtlich gerade ganz, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen. Das wäre ja locker ein zweistelliger Millionenbetrag, würde ich jetzt mal schätzen, wenn man in neue Gebäude und so investieren müsste oder würde. Und das wäre dann auch nicht, das wäre nicht 10 Millionen, das wären dann wahrscheinlich eher 30 oder so. Also wo wollen wir denn hin? Das scheint mir jetzt irgendwie noch die Frage aller Fragen zu sein. Also es wirkt ein bisschen so, als würde man ein Feuer anzünden wollen, aber die Flamme darf auch nicht zu groß werden.
Ja, das beschreibst du schon ganz gut.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, der Bayern Campus zum Beispiel hat ungefähr 50 Millionen plus gekostet, damit man mal eine Hausnummer hat. Dann holst du noch die Talente rein, die kosten auch nochmal. Und das ist nicht nur, dass die Talente da sind. Da ist ja auch so, dass man den Eltern oftmals, wie in Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, einen Job irgendwie anbietet. Damit sie auch mit den Kindern gehen. Also das ist ein unheimlicher Kostenapparat, der dahinter steckt. Und das ist die Eintracht, die stand jetzt noch nicht bereit zu zahlen. Vielleicht kann sie es noch nicht, vielleicht will sie es auch nicht. Ja. Man muss auch überlegen, Freiburg, Mainz, die machen das ja schon seit Jahren, Jahrzehnten. Wir haben das in der Vergangenheit verpennt und holen das jetzt schon auf. Aber es wird dauern, überhaupt auf dieses Niveau zu kommen. Damit Spieler, zum Beispiel Burkhardt, der sich bewusst gegen die Eintracht entschieden hat, der Jugend, und lieber nach Mainz gegangen ist, nicht eher ins Grübeln kommen, was ist besser für mich.
Ja, das beschreibst du, finde ich, auch sehr gut. Ja. Das ist halt schon ein Punkt für die Eintracht. Ich bin immer noch der Meinung, man muss schon so aggressiv auftreten, dass man die besten Spieler im Rhein-Main-Gebiet, die müssen bei Eintracht Frankfurt landen. Das muss einfach Ziel sein. Diese Aussage gab es auch von Richter, ja, dass das regionale Scouting verbessert werden soll und da mehr reingesetzt werden soll. Aber ich finde, das ist teilweise noch nicht so, ja. Wenn man sieht halt, was bei Mainz rumläuft, wenn die dann doch Frankfurter Wurzeln haben oder so, das ist dann schade.
Ja, Hoffenheim ist eigentlich das beste Beispiel, also die Top-Talente machen den Zwischenschritt nach Hoffenheim, weil es ist auch nicht so weit entfernt.
So, zumal die aber trotzdem auch, also man muss sagen, die haben auch aus diesem Rhein-Neckar-Kreis haben die, sind viele Jugendspieler, muss man schon sagen. Es ist überraschend, ja. Ich weiß nicht, wo die ganzen Spieler, das Rhein-Main-Gebiet müsste ja eigentlich sowas von voll sein mit talentierten Spielern, ja, allein durch die Masse. Viel kommt da nicht raus.
Gut, die Konkurrenz ist groß, die Konkurrenz hat diverse Vorteile, also ein gutes Image, einen guten Ruf, einen guten Leumund, die bessere Infrastruktur, schätze ich jetzt mal, dass die in Hoffenheim auch gegeben ist, oder neuere Strukturen, Mainz genauso. Das heißt, um ernsthaft richtig mal bewerten zu können, was hat diese Offensive, nenne ich es mal, mit der U21 gebracht, und die personellen Änderungen, die waren ja auch sehr groß in den letzten Jahren. Also wenn da eine gewisse Beständigkeit vorherrscht, dann könnte man jetzt einen ersten Kassensturz wann machen, so in 2-3 Jahren, um zu bewerten, was hat das eigentlich gebracht? Oder müssen wir noch weiterdenken?
Also es gibt auf jeden Fall eine positive Entwicklung mit Alex Richter. Das ist, das
sag
kann man
mal kurz, wer Alex Richter ist. Für
ja.
alle.
Ja, dass der NLZ-Chef, sagen wir, der Nachwuchschef, den wir dann von Bochum abgeworben haben. Und das war ein sehr wichtiger Schritt, ja, muss man schon sagen. Ja. Und das sieht, denke ich mal, jeder, oder das sieht jeder, dass da eine Entwicklung herrscht. Und dann ist ja wie immer, Beständigkeit ist ja das Thema. Das kennen wir nicht erst seit Bruchhagen. Oder das kennen wir erst seit Bruchhagen. Ja.
Ja, so,
muss man
ja
sagen, ja. Beständigkeit ist ja dann, auch wie Markus gut beschreibt, ja, ist dann wahrscheinlich schon das Ziel oder das Thema, dass sich was ändert, ja.
Okay. Ja, dann würde ich, also ich finde, das klingt jetzt erstmal rund. Wir sind irgendwie auch gerade, also für mich klingt es so ein bisschen nach einem potenziellen Folgenende. Kürzer als gedacht, die Folge, aber gut, wir haben uns alle am Riemen gerissen. Und ja, ich glaube, die wichtigsten guten Infos sind trotzdem mit drin.
Ich würde noch eine Sache gerne, ich würde noch gerne eine Sache aufnehmen. Und zwar, ich bin ja ein großer Fächer von Farmteams. Und das siehst du jetzt auch, es hält auch mehr und mehr Einzug, jetzt auch in der Bundesliga. Das praktisch zwei Vertretungen, das jetzt aktuell jetzt machen das im großen Teil Bayern, Leipzig lasse ich mal da aus. Aber die Bayern schicken ihre Jugendspieler nach Zürich zu den Grasshopper, um erste Profi-Erfahrung zu sammeln. Weil einfach, sie sind noch nicht bereit für die Bayern, ganz klar. Aber sie brauchen die höchstmögliche Competition, den höchstmöglichen Wettbewerb. Dann sind so Farmteams, ich weiß, das ist für Traditionisten des Fußballs ein großes Dorn, Chelsea, Man City, RB, aber es sieht danach aus, dass die Entwicklung halt dahin geht.
Ja, wobei, wenn wir es romantisch haben wollen, es gibt ja, es gab zumindest gute Gespräche mit Waldhof Mannheim. Ja, das wäre zum Beispiel schon mal so ein kleiner Step, der dann auch bei selbst bei Fans noch wohlwollend aufgenommen werden könnte. Wobei das spielt ja im Endeffekt keine Rolle. Also ich finde das auch gar nicht. Ich bin ja schon sehr traditionell. Ich habe keine Probleme. Früher hieß das einfach eine Kooperation. Ja. Wenn du es jetzt, wenn man das Farmteam nennt, hört sich das schon wieder zu Laptop-Trainer-mäßig an. Aber warum soll man das nicht machen? Ob man jetzt ob man Nacho nach Belgien verleiht oder halt ein festes Team dann halt in der Schweiz oder Österreich hat, das denke ich, wenn beide davon partizipieren können, beide Vereine, ist das meiner Meinung nach auch nichts Verwerfliches.
Ich finde, dass ein Farmteam hat den Vorteil zu einer Leihe, zu einer klassischen Leihe oder auch einer Kooperation. Du bestimmst, was die lernen, welches System, welche Spielweise etc. Du kannst den Jungs, dann müssen wir doch zum Beispiel auf RB gehen, Liefering in Österreich, zweite Liga. Die werden ein Jahr, vielleicht zwei Jahre dort ausgebildet in dem RB-System, fußballerisch, und die kommen dann nach Salzburg und wissen schon genau, was von ihnen erwartet wird. Du bestimmst, du gibst diesen Jungs, machst es einfacher für diese Jungs. Und das ist für mich ein immenser Vorteil. Weil in der Leihe kann ich nicht die Spielzeit bestimmen, kann ich nicht bestimmen, welches System sie spielen, welchen Fußball sie spielen.
Ja.
Weil ich habe da zu wenig Mitspracherecht. Und das ist beim Farmteam ein Riesenvorteil.
Ja, weiterhin gehend auch die Trainerausbildung, die auch bei uns, finde ich, die existiert bei uns eigentlich auch gar nicht. Die wird komplett aus externen Mitteln geholt. Aktuell Alex Meyer wird U19-Trainer, das könnte einer sein. Aber dass man jetzt so aus Hoffenheim kommen gefühlt, einfach immer Leute aus dem Nichts und sind auf einmal im operativen Geschäft tätig, ja. Auch die Mainzer haben da gute Leute immer hinten dran, ja. Da ist ja bei uns, ich bin immer noch vom U21-Trainer Schmidt immer noch nicht überzeugt, ja. Das muss man dann sehen. Sebastian Haag ist in der U17, der ist ein guter Mann. Aber die alles aus externe Leute, ja. Das sind, da gibt es auch keine Entwicklung.
Also gibt es auf jeden Fall da noch einige Hebel, an denen man ansetzen kann.
Auf jeden Fall. Aber Richter ist jetzt das dritte Jahr. Matthias, korrigiere mich bitte.
Ich müsste auch nachschauen, aber gefühlt schon länger.
Ungefähr das dritte Jahr. Und es hat sich ja, wie Matthias auch gesagt hat, schon was gedreht. Also da ist schon Bewegung drin. Aber wir können und dürfen das nicht zu überstürzen. Das ist einfach nicht möglich mit wahrscheinlich finanziellen und auch Infrastruktur, die uns gegeben ist.
Ja, dann müssen wir aber trotzdem ein Prinzip der kleinen Schritte gehen, denn sonst geht es ja gar nicht vorwärts. Also wir haben im Profibereich auch Riesenschritte gemacht. Auch in der Infrastruktur, das Stadion ist nicht mehr das, was es mal war, was mega ist. Wir haben das Profi-Camp und wir müssen ja immer schauen, dass es Entwicklung gibt. Und ich hoffe, glaube, wir haben jetzt echt ein paar gute Ansätze genannt und wir sind uns ja auch sicher, dass Krösche und Co. uns jedes Mal zuhören. Deswegen wird die Info ja spätestens jetzt an Sie weitergeben, können wir die Info an Sie weitergeben, dass die Hebel auch in Bewegung gesetzt werden. Aber hoffen wir, dass es zumindest in kleinen Schritten immer weitergeht. Und im Jugendbereich kann man dann, glaube ich, ein gutes Fazit dann auch in den nächsten Jahren ziehen. Und ja. Habt ihr noch etwas zu sagen? Ansonsten würden wir die Folge an der Stelle hier beschließen.
Ja, also im Endeffekt, wie du sagst, es geht im Endeffekt, wo wollen wir hin? Das ist vielleicht die Frage, die man stellen muss.
Und was sind wir bereit dafür einzusetzen?
Ja, das ist, darauf wird es ankommen, genau. Weil, nennen wir mal Leverkusen beim Wirtstransfer. Ja, einerseits ist das Sportliche entscheidend. Egal ob mit Laien, im Verein, egal. Aber du musst auch finanziell wirklich den Geldkoffer ins Gespräch bringen, weil du wirst diesen Standortvorteil, Infrastrukturnachteil in den ersten Jahren nicht anders aufwiegen können als finanziell.
Und da schließt sich der Kreis, Leverkusen hat keine zweite Mannschaft.
Ja, sie verleihen halt auch.
Jetzt verleihen sie zum Beispiel, ja, die hochverlagerten Spieler. Stepanov geht zum Club. Genau.
Genau.
Der andere nach Bochum.
Genau. Weil die sehen, okay, diese Jungs könnten das schaffen. Wir brauchen aber den höchstmöglichen Wettbewerb für die Jungs. Da ist vierte Liga nicht interessant für diese Jungs.
Ja, zweite Liga schon.
Ja, da ist auch entscheidend, weil viele Fans sich fragen, ja, wir haben ja so viel Geld eingenommen mit den ganzen Verkäufen der ersten Mannschaft und so. Man darf ja nicht unterschätzen, dieses Geld, was wird auch teilweise für eine Struktur, eine Infrastruktur des ganzen
Vereins. Radio Thailand.
Ihr habt gerade die Musik gehört.
Ja, bist du in der Karaoke-Bar?
Ah, okay. Nee, das ist ein Auto, das bewirbt immer Muay Thai-Kämpfe, also Thai-Box-Kämpfe. Und das fährt immer hier rum.
Geil.
Und ich glaube, heute ist wieder im Boxing-Stadium ein Muay Thai-Kampf und deswegen wird Promo gemacht.
Also wer bis jetzt noch gezweifelt hat, dass Marco wirklich in Thailand lebt, der hat jetzt Beweise.
Aber vielleicht wäre das auch eine gute Werbemaßnahme, einfach mit so einem Truck durch Frankfurt und die Kepper fahren. Eintracht Frankfurt, Jugendspieler heute gesucht, einsteigen. Profifußball möglich.
So. Viele Selbstständige haben angefangen und haben Klinken geputzt. Warum nicht? Jede Idee ist willkommen.
Jede Idee ist willkommen. Wir haben es auch nötig. Wir haben es leider nötig, Leute.
Ja.
Gut, dann haben wir auch alle seriösen Vorschläge abgearbeitet. Gut, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Wir alle hoffen, dass diese Folge ein wenig erhellend war für alle, die nicht so tief im Eintracht Frankfurt Jugendgame drin sind, und werden mit aufmerksamen Augen, gerade Marco und Matthias, das Thema weiter verfolgen und immer mal wieder draufschauen und dann und wann auch mal eine Kassensturz-Bilanzfolge machen. Und darauf freuen wir uns. Und freuen uns natürlich auf eine hoffentlich sehr, sehr gute und gesunde Entwicklung auch im Jugendbereich. In diesem Sinne machen wir den Deckel drauf und hören uns vielleicht noch vor der Saison, also bestimmt wieder vor der Saison, mit weiteren Folgen zu noch nicht näher genannten Themen, aber es wird auf jeden Fall Content kommen. Das steht schon mal fest. Dann danke ich euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Danke Marco, danke Matthias. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, Jungs.
Ciao.
Tschüss.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.